Hallo und herzlich willkommen zur 178. Folge der Gegengerade. Heute haben wir mal ein sehr schönes Gespräch, denn nicht nur, dass es über einen Sieg geht, einen Heimsieg. Die ersten 3 Punkte sind eingefahren und das zu Hause. Nein, auch Anna ist endlich wieder da. Einen schönen guten Abend. Anna, ich grüße dich.
Juhu, hallo Thomas.
Juhu. Yeah. Wie war der Urlaub?
Großartig tatsächlich. Ich habe viel Fußball geschaut.
Oh,
ja, ich habe Fußball geschaut in Bern. Und zwar habe ich da, jetzt habe ich schon wieder den FC Breitenrhein habe ich gesehen. Und ich glaube, das ist die dritte Schweizer Liga. Ganz spannend irgendwie. Die spielen halt auf Kunstrasen. Das macht ein Spiel echt anders. Gar nicht so sehr irgendwie technisch oder so. Das kann ich nicht so sehr bewerten. Aber dadurch, dass Kunstrasen halt wirklich wehtut, wenn man darauf fällt, reduziert das die Schwalbenzeit doch sehr, muss ich sagen. Und ich habe den Eindruck, Spieler vermeiden eher zu fallen, als dass sie das Foul suchen. Und das macht es irgendwie ganz cool zu sehen. Relativ hohes Niveau, man ist halt sehr nah dran, das ist cool. Und dann war ich beim FC Pristina, auch in Bern. Oh, ich glaube, das ist 5. Liga. Das war schon ein bisschen wilder.
Du bist auch dahin gegangen, wo es weh tut, meine Güte.
Ja, durchaus, absolut. Aber auch da, also gute Zeit gehabt.
Bestimmt charmant so, ne?
Und dann war ich ja auf Madeira. Da bist du ja auch schon öfter gewesen. Eine sehr schöne Insel. Wir könnten jetzt auch eine Reise-Podcast-Folge hier draus machen. Bist du mal diesen großen Wanderweg gegangen?
Ich bin ziemlich viele Wanderwege gegangen. Welcher ist jetzt der große?
Den vom Pico Aero, diesen Stairway to Heaven. Bist du den gelaufen?
Nee, den tatsächlich. Nee. Ich kann mich nicht dran erinnern zumindest. Nee.
Ja, das ist so die... Also da geht man halt über 3 Gipfel hin und zurück, viele Treppen, das wollten wir eigentlich unbedingt machen.
Sowas macht man in meinem Alter nicht mehr.
Nee, in unserem auch nicht mehr. Meine Güte, ey, wie uns die Knie wehtaten und der Hintern und so, wow. Ging aber leider nicht, weil auf Madeira so viele Waldbrände waren. Oh. Und deswegen waren Teile der Strecke leider gesperrt. Das war echt schade. Ich habe mir aber die Gelegenheit nicht entgehen lassen, auch auf Madeira Fußball zu gucken.
Ja.
Die zweite portugiesische Liga wird da gespielt vom FC, glaube ich, FC Funchal. Das habe ich mir angeschaut. Ganz spannend, Cristiano Ronaldo kommt ja von Madeira. Aus Madeira, genau. Und hat aber für diesen Verein nicht gespielt, aber Pepe hat da seine erste Profistation gehabt. War so ganz cool, ist halt irgendwie so eine wilde Mischung aus professioneller Infrastruktur mit coolem Stadion und dann diesen Bergen dahinter und auf der anderen Seite das Meer und so, wirklich wunderschön. Und dann geht es aber punktuell halt doch relativ amateurisch zu, so, ne? Das Bier kostet 2 Euro. Und dann ist ein Tor gefallen. Dann ist ein Tor gefallen und dabei ist das Tor kaputt gegangen. Und dann mussten sie eine Leiter auf den Platz tragen und erstmal dieses Tor reparieren. Das war irgendwie sehr wild, hat aber auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das, was halt ganz spannend ist, ist in diesen Ländern, da sind halt die Dächer auf den Tribünen nicht dafür gedacht, einen vor Regen zu schützen, sondern vor Sonne.
Vor Sonne.
So, ne? Alle drücken sich im Schatten rum. Genau, das war total toll. Und letztes Wochenende war ich dann noch in Berlin und auch da habe ich natürlich Fußball geguckt.
Bei unserem Ausbildungsverein?
Auch. Ich war bei TB Berlin im Mommsenstadion Freitagabend.
Wo spielen die mittlerweile?
Im Mommsenstadion.
Auch ligamäßig?
Fünfte.
Fünfte, ja. Die waren ja auch mal recht weit vorne dabei, aber okay.
Genau, ja. Also war auch Spitzenspiel, haben sie aber verloren. Und auch da gab es eine Panne, nämlich zum einen ging die Musik nicht. Das war ein bisschen schade. Und das Flutlicht ging nicht. Und deswegen war die Partie dann für eine Viertelstunde unterbrochen. Ich weiß nicht genau, irgendjemand hatte dann den Strom gefunden. Und dann ging es auch.
Das schien irgendwie ansteckend gewesen zu sein, war ja auf Schalke auch gerade.
Stimmt. Ja, ja. Na, den Schalkern hat es auch nicht so gut getan.
Nö, nicht wirklich.
Ja, und dann war ich Samstag noch habe ich die Bundesliga besucht, aus weiter Ferne. Ich habe unser Spiel gesehen in der Konferenz in der Union-Kneipe. Die haben eine lustige Spieltagskneipe direkt am Stadion, die Abseitsfalle. Und da bin ich eingekehrt und habe mich lang mit einem um die 60 Jahre alten Union-Fan unterhalten, Peter, den ich an dieser Stelle wirklich herzlich grüßen möchte, auch wenn er wahrscheinlich diesen Podcast nie hören wird. Denn Peter hat einen Kumpel, Eintracht-Olli.
Eintracht-Olli, schön.
Eintracht-Olli, genau. Olli kommt aus Braunschweig, ist aber für den Job vor vielen, vielen Jahren nach Berlin gezogen. Und da hat er Peter kennengelernt. Und Peter hat sehr mit der Braunschweiger Eintracht gehalten, wegen Eintracht-Olli, der leider nicht zugegen gewesen ist. Und Peter und ich haben dann dieses glorreiche Spiel beklatscht zusammen. Das war wunderschön. Und Peter hat dann auch noch gewonnen, 2-1 gegen Hoffenheim. Also es war ein grandioser.
Mein Gott, das war ein runder Abschluss des Urlaubs. Ja, Wahnsinn. Genau. Sehr schön.
Also genau, so geht's mir. Das war mein Urlaub.
Das klingt doch richtig gut.
Genau, also wer mich connecten will bei Footballogy, ich sammle fleißig Grounds.
Sehr schön. Ja, eine Frage muss ich zum Abschluss natürlich noch stellen. Ja. Warst du im Cristiano Ronaldo Museum?
Es hatte leider zu, aber ich bin da gewesen. Du hast mir ja den Rat gegeben, dass ich das mir anschauen soll. Ich wollte eigentlich nach dem Fußball hin, das hat aber nicht geklappt. Stattdessen habe ich dann ein Foto gemacht von dieser wirklich absolut grotesken Statue. Meine Güte. Also wirklich, liebe Menschen, die das gerade hören, wenn ihr nicht wisst, wie diese Statue aussieht, dann googelt jetzt Cristiano Ronaldo Statue Madeira. Es ist eine Heatmap, mehr verrate ich nicht.
Ja, doch.
Oh mein Gott.
Ja, sehr schön. Ja, Madeira immer eine Reise wert, immer auch abseits des Fußballs sehr zu empfehlen.
Ja, definitiv. Definitiv.
Nichtsdestotrotz, wir schauen mal, ich musste ja Anna gezwungenermaßen beim letzten Mal in der Gegengrade einen Monolog halten, was mir persönlich nicht so gefallen hat, auch wenn es dafür einiges an Lob gab, wofür ich mich nochmal sehr herzlich bedanke. Aber Spaß hat es mir irgendwie nicht so richtig gemacht, wenn ich ehrlich bin. Also insofern sehr schön, dass du wieder dabei bist.
Absolut. War ja auch jetzt nur so ein mittelguter Anlass.
Ja.
Zum Darmstadt-Spiel war das, ne?
Ja, genau. Ja, die Eintracht. Ich hatte mich mit einem Twitter, also X-User, muss man ja sagen, auf eine sehr lustige Wette eingelassen. Oder er hatte eine lustige Wette angeboten. Er sagte nämlich, bevor ich mich wieder über die Startaufstellung aufrege, mache ich mal das einfach so. Ich prognostiziere mal eine Startaufstellung und für jede Abweichung spende ich 5 € an einen guten Zweck. Jetzt rate mal, ich habe gesagt, oh, super Idee, da steige ich ein. Jetzt rate mal, wie viel Euro wir bezahlen mussten.
Zusammen?
Überhaupt.
Also ihr beide zusammen. Oder jeder für sich?
Nee, also ich habe auch seine Startaufstellung so unterschrieben, habe gesagt, genau so wird Scherning spielen lassen.
Okay.
Und für jede Abweichung spenden wir 5 €.
Boah.
Das ist ganz einfach.
Natürlich. Okay, dann sage ich 0.
Absolut richtig.
Ich habe nicht nachgeguckt. Nein, ich meide leider diese Plattform.
Tatsächlich so. Ich glaube, er hat dann gesagt, wenn es keine Änderung gibt, dann spendet er 20 €. Das habe ich dann aber gelassen.
Okay.
Das ist ja sehr kurios. Die übliche Startaufstellung kann man schon fast sagen. Wobei Scherning das Ganze ja von der Tribüne aus verfolgen musste und Fitze damit seinen ersten Sieg als Profitrainer eingefahren hat. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Immer an ihn geglaubt.
Nichtsdestotrotz, das Spiel fing ja schon sehr schwungvoll an mit der ersten Chance eines eigentlich in der ersten Halbzeit, muss man leider sagen, relativ indisponierten Fabio Kaufmann, der einen Pass in die Mitte spielte, wo ich weiß nicht, ob Philipp einfach früher hätte durchlaufen müssen oder einfach nicht mehr rankam. Also das Timing zwischen Pass und Philipp war ein bisschen suboptimal. Fürth konterte dann, hatte so, ich glaube, die einzig echte Chance, die sie an dem Spiel hatten. Die ging allerdings auch relativ knapp vorbei.
Ja, in der Anfang zweiter Halbzeit gab es noch eine.
Ja,
Auch so am
Richtig. Ja. Aber dann Bicho hatte auch noch eine Riesenchance. Ich weiß nicht, die Flanke auf ihn kam relativ scharf rein, aber so aus 3 Metern hofft man ja doch, dass der Ball irgendwie zumindest aufs Tor nicht in die Wolken geht. Nichtsdestotrotz, es war sehr auffällig, dass, und das ist für mich die eigentlich interessante Geschichte, weil ich habe mir vorgenommen, die Folge das Haar in der Suppe zu nennen. Ob die, also der wirklich am Ende mehr als verdiente Erfolg der Eintracht daran lag, dass Eintracht so gut gespielt hat oder dass Fürth einfach so unfassbar scheiße war. Also ich war echt erschrocken eigentlich, wie schlecht die waren. Was würdest du sagen? War das so eine Mischung aus beiden oder wo neigt sich so die Waage für dich hin?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass das psychologisch für, so komisch das klingt, aber eher für uns ein Vorteil war, die Begegnung, weil die Vierter ja ungeschlagen reingegangen sind. Mhm. Und so der spielerische Trend in den letzten Wochen, würde ich schon sagen, insgesamt auch vielleicht nicht zählbar, aber dann doch ja für uns positiv war, nachdem wir wieder zurückgegangen sind, zu Fußball zu spielen ohne den Ball. Und ich glaube, dieses der beste Saisonstart des Vereins seit 6 Jahren, ungeschlagen, man spielt gegen eine Mannschaft, die 16 Gegentore gefressen hat und so. Ich glaube schon, dass das, wenn wir einen ganz guten Tag haben und alles reinwerfen, ein Trumpf ist. Weil ich glaube, dass sich die meisten Zweitligamannschaften nicht dagegen wehren können, einen so auf dem Papier angeschlagenen Gegner zu unterschätzen. Und da irgendwie ein bisschen leichtfertig aufzuspielen. Ich fand das ganz spannend. Fitze hatte das auch in der Pressekonferenz gesagt. Wenn diese erste Chance, von der du ja auch gerade gesprochen hast, wenn die reingeht, wie läuft das Spiel dann? Ist jetzt natürlich, aber gut, Fußball ist auch ein Spiel der Konjunktive, möchte ich hier jetzt einmal als Phrase gedroschen haben. So weit vorbei war der Ball nicht. Und ich glaube, ja, das wäre dann vielleicht auch nicht 1-1 mehr ausgegangen oder so, sondern aber gut, weiß man nicht. Hätte Gartenschere, wie auch immer, genau. Insofern kann sein, kann auch nicht sein. das ist meine messerscharfe Antwort.
Wir tasten uns nochmal auf Entscheidungen in solchen Fragen ein bisschen heran. Eine ganz andere Frage, die damit aber auch zusammenhängt, es wäre nämlich so eine Bewertung der Leistung von Polter, der ja ziemlich viel versemmelte da vorne. Andererseits war auch unfassbar starke Aktionen hatte. Zum Beispiel, wie er das 1-0 von Philipp vorbereitet hat, wo sich da reinhängt, eigentlich fast schon No-Look-Pass spielt. Also er hat ihn im Augenwinkel, aber er guckt jetzt nicht direkt dahin, wo er hinpassen will. Und meine Philipp an dem Tag, der war ja nicht zu halten. Das war überragend. Ne?
Ja, aber die Balleroberung muss ich schon, schon sagen. Also der Abschluss, fantastisch. Also manchmal ist es ja auch so, dass bei einem Abschluss, dass man so denkt, ja, naja, gut, da hält er den Fuß hin. Aber das eigentlich Schwierige ist die Vorlage. Und bei 1-0, finde ich, kommt wirklich viel zusammen. Also der Abschluss ist richtig stark mit der Wucht aus dem Winkel, einfach so aus der Drehung das Ding da oben reinzuzimmern. Aber die Balleroberung, da, also als Vierter hätte ich wirklich in die Nordkurve reingebissen vor Wut. Unfassbarer Ballverlust, darf dir nie passieren.
Wobei aber mich Polter da sehr, halt auch gut. Sehr erinnerte, ich weiß nicht, wie es dir ging, an unseren Patzer beim 1-2 gegen Karlsruhe, weil der Pass auf den Abwehrspieler, der dann an Polter den Ball verliert, der wäre unfassbar scheiße. Wie kann er im eigenen Strafraum so einen Ball spielen? Also scharf, unplatziert, so halb hoch irgendwie. Klar, aber Polter macht das eben wirklich richtig überragend. Ja. Also wie er danach setzt, das Ding abjagt, sich auch irgendwie nicht fallen lässt, wird ja noch gezogen am Arm und setzt sich da einfach durch. Und ja, dann steht es 1-0.
Ja, und ich muss sagen, also lieber machen, also wenn Spieler viel machen und davon geht viel falsch, viel schief, aber 20% sind auch wirklich richtig gut, dann ist es mir lieber, sie bleiben aktiv und machen auch mal Fehler, sofern es keine super gefährlichen Fehler sind, aber ne, so, also da irgendwie mutig zu bleiben. Und ich glaube, dass das in unserer Situation so unfassbar wichtig ist, dass wir einen Spieler haben, der sich nicht einlullen lässt von der Gesamtsituation, davon, dass es in den letzten Wochen wirklich nicht gut lief, dass wir einen richtig beschissenen Start hatten, sondern da aktiv bleibt und halt keine Angst vor Fehlern oder Fehltritten hat. Kann natürlich auch super schief gehen, ist mir alles klar, ist es jetzt aber letzte Woche halt nicht. Ja.
Hochverdiente Pausenführung, die, sagen wir mal, mit Minimum-Tor zu niedrig ausfiel. Ich twitterte in der Pause oder x-te in der Pause, dass das bei mir so ein schlechtes Gefühl hervorgerufen hat. Weil A, dachte ich, okay, Fürth kommt anders aus der Pause, kamen sie auch. Und B, dachte ich, so ein bisschen mehr beruhigender Vorsprung wäre schon nicht verkehrt gewesen. Das kam dann tatsächlich auch zu der von dir bereits angesprochene Chance, die auch echt knapp an unserem Tor vorbeiging. Also ich glaube, da wäre Grill auch nicht mehr dran gewesen. Nichtsdestotrotz, es blieb dann eigentlich bei dem, bei der Chance, also viel mehr fällt mir da nicht ein. Es kommt dann in der 60. zum erstmal vermeintlichen 2:0. Wo, das muss man ja sagen, bei allem, bei aller Kritik, Kraus eine sehr schöne Flanke auf Bicakcic schlägt in den Strafraum. Der köpft das Ding an Pfosten. Philipp ist halt da, schlänzt ihn sehr elegant. Er ist echt sauschwer zu nehmen gewesen, der Ball. Ein Innenpfosten, da geht er rein, alles schrie Tor. Linienrichter war nicht der Meinung, dass das ein Tor war, sondern winkte abseits. Dann frage ich mich, was kontrolliert man da 3 Minuten? Also als ich das Standbild sah, war das sofort klar, das war halt kein Abseits, weil im Moment, wo Bicho köpfte, stand er nun mal nicht, also stand Philipp nun mal nicht im Abseits. Was soll's?
2-0. Ja. Ja, Gott sei Dank. Aber ja, lange 3 Minuten. Unangenehm.
Ja. Ja, gab noch so 2 Großchancen, so zum Ende hin. Gomez, der ein bisschen lange und ein bisschen umständlich das Ganze versucht, dann wie im Tor unterzubringen, nach diesem Hackentrick von Philipp da im Strafraum. Noch eine Chance, Philipp, wird von Polter schön geschickt. Das war, glaube ich, schon vor dem 2:0, wo er den Lupfer versucht. Torwart leider noch drankommt, dann die Chance von Gomez, dann Levi, also Chabo, mit einem sehr schönen Abschluss, also nicht lang gefackelt, schön so im Torwart rumgeschlänzt, geht leider nur ein Innenpfosten der Ball. Also ich sag mal, eigentlich hätten wir das Ding so 4-0 gewinnen dürfen.
Das wäre schön gewesen.
Deshalb so dieser Titel Haar in der Suppe. Also ich fand nicht bei aller Begeisterung über den Sieg und so hoch verdient er auch war, dass mich das jetzt ruhig schlafen lässt, wenn ich an die nächsten Aufgaben so denke. Gerade Ulm ist ja auch so ziemlich in Fahrt gekommen eigentlich. Weil halt, glaube ich, schon Fürth an dem Tag, so wie die auftraten, wirklich mal ein Aufbaugegner war, was uns ja relativ selten passiert. Das ist gut für die Birne. Man muss natürlich auf jeden Fall konstatieren, das Team hat sich 90 Minuten echt reingehauen. Also es gab diesmal nicht diese Phasen, die wir sonst in jedem Spiel eigentlich hatten, wo wir am Ende wegen solcher Phasen die Punkte hergeschenkt haben. Die gab es nicht, die waren wirklich grundsätzlich 90 Minuten lang konzentriert bei der Sache, haben sich reingehauen. A la Bonheur, wirklich gut gemacht. Aber die Chancenverwertung ist dann halt so, naja, bekommst du die nächsten Spiele, sagen wir mal 6 Großchancen, wo du halt 1-2 Dinger da mal draus machen kannst. Weiß ich nicht, wahrscheinlich kriegst du nur 3 und du musst da 2 daraus machen oder mindestens 1. Also so ganz behagt mir das nicht und mir behagt weiterhin nicht die Ausstellung von Scherning. So gut, wie das jetzt gut gegangen ist, mir gefällt es einfach nicht, Leute wie Marie jetzt diesmal komplett draußen zu lassen, auch wenn das natürlich eher in der Verantwortung von Fitze lag oder mit Verantwortung, aber der wird schon eine Marschrichtung von Scherning vorgegeben bekommen haben. Das wird nicht so ganz allein auf seinem Mist gewachsen sein. Was Rebiger verbrochen hat, verstehe ich gar nicht, dass er nicht mehr im Kader war. Ich finde nach wie vor die Herangehensweise von Shining mutlos, bin ich ganz ehrlich. Hm. Wie siehst du das?
Ja, ich wäre nicht ganz so streng. In Bezug auf die Prognose, die ich jetzt stellen würde, weil ich finde, dass nach dem Start und dann wühlt man sich langsam rein, man frisst richtig viele Gegentore und irgendwie, zumindest ich habe einfach Sorge, dass ein Tor fällt, weil ich davon ausgehe, dass dann zwei oder drei fallen. Mhm. Also im Moment, finde ich, wirkt die Mannschaft noch ein bisschen zu fragil diesbezüglich. Mhm. Und ich glaube, wir brauchten, also du brauchst ja nicht nur Spielglück, sondern dann auch Gegnerglück oder Spieltagsglück oder so. Mhm. Und wenn jetzt Fürth nicht so gut in Form war, aber wir schon an dem Tag, und das dazu führt, dass wir Selbstbewusstsein sammeln, um uns halt ein bisschen nachträglich reinzuwühlen in die Saison, dann finde ich das okay. Also ich bin jetzt noch nicht, oder nachdem wir halt die drei Punkte geholt haben, noch nicht sehr ungeduldig, was das Tempo angeht, mit dem unsere Kurve jetzt hoffentlich aufsteigt, nach und nach. Davon hängen jetzt aber eben maßgeblich die nächsten Spiele ab. Mhm. Also ich würde mich gegen immer besser werdendere Ulmer, glaube ich, weiß ich nicht, auswärts 0-0 fände ich, glaube ich, also halt kein Gegentor, defensiv einfach wirklich über Offensivstellen auswärts, da einen Punkt irgendwie holen, dann mit 5 Punkten ins Derby und das gewinnen. Wäre mein 2-Wochen-Plan. Mhm. Bis zur Länderspielpause.
Ja,
und ich halte es nicht so für unrealistisch. Ich meine, ja.
Ja, sagen wir so, es sind so Wochen der Wahrheit, glaube ich. Also ja, die Kurve zeigt einen deutlich nach oben. Das haben wir definitiv auf der Habenseite. Team hat sich aus, ich übertreibe mal ganz eindeutig, das ist übertrieben, aber so aus ihrer Lethargie wieder freigeschwommen, hauen sich da rein. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch erstmal so. Ich finde uns nach wie vor nicht besonders kreativ, was das Offensivspiel angeht. Mhm. Ich sehe nach wie vor nicht, warum Krause auf der Doppel-6 spielen sollte. Mhm. Mehr als Löcher stopfen und ordentlich wie an so einem Tag wie gegen Fürth kommt da halt nicht. Und da sehe ich Nicolaou einfach als Spielstärker. Ich würde aber auch mal überlegen, eventuell ein anderes System spielen zu lassen, wo halt Leute wie Marie, wo halt Leute wie Rebiger, wo halt Leute wie Conte, gut, dabei jetzt verletzt oder angeschlagen, konnten nur ein paar Minuten spielen, erstmal reinpassen. Weil nochmal bei aller Euphorie, das war auch defensiv einfach viel zu wenig von Fürth, um zu sagen, gut, das gibt jetzt Rückschlüsse oder lässt Rückschlüsse zu, wie geht die Saison für uns weiter. Und ich glaube, da ist immer noch gerade eine Offensive ein Haufen Arbeit. Defensiv hat sich das eindeutig stabilisiert. Ivanov hat ein wirklich gutes Spiel gemacht. Der hat seine Tiefphase hoffentlich jetzt auch überwunden. Ermin sowieso, Jeckel, der hat ja auch ein paar Aussetzer im letzten Spiel gehabt, das hat er auch wieder abgelegt, auch wieder ganz souveränen Auftritt gemacht, der Junge macht auch Spaß. Grill immer solide, seine langen Bälle, gut, das ist halt katastrophales Drama, aber ich glaube, deshalb werden wir keine Spiele verlieren, weil seine langen Bälle nicht ankommen. Das macht zwar wenig Spaß zuzugucken, aber da bin ich irgendwie. Das macht mir jetzt auch am allerwenigsten Sorge, auch wenn das gerne besser werden darf. Aber sonst macht er da hinten ja wirklich einen soliden Job. Deshalb, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Gegen Ulm, dann Stichwort Derby. Es gab das, hatte ich auf Twitter auch gepostet, ein langes Statement der Ultras, die ganz kurz zusammengefasst sagen, nee, was die Bären da macht und worauf Eintracht sich eingelassen hat. Auch darauf bezog sich das ganze Jahr, dass jetzt irgendwie nur noch 1000, also 40% der Karten irgendwie an Gästefans verkauft wurden. Das würden sie nicht mittragen. Deshalb würden sie Protestaktionen, kein Support, keine Choreo, keine irgendwas. Traf auf viel Zustimmung, traf aber auch auf viel Ablehnung. So nach dem Motto, was fällt denn ein? Der Ausgangspunkt des Ganzen sind nun mal Vandalismus und ähnliche Dinge gewesen. Was halt so ab zu diesen Diskussionen gekommen ist, war das so die schlauste Lösung? Hätte Eintracht da mehr machen müssen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich sehe da Ursache und Wirkung. Sind beide schlecht. Die Ursache, der Auslöser des Ganzen, der Vandalismus ist scheiße. Was jetzt draus gemacht wurde, das ist so völlig halbgar irgendwie. Also das ist ein berechtigter Kritikpunkt für mich zu sagen, naja, von den 1000, die dann da noch rein dürfen, da kann es ja trotzdem 200 die größten Chaoten drunter sein halt irgendwie. Ne? Also das.
Ja, glaube ich nicht. Die Karten liegen tatsächlich. Mhm. Also Stand jetzt ist der Gästeblock nicht nach Vorverkaufsstart nicht verkauft.
Ja. Nee, aber nur theoretisch. Also nicht, was jetzt praktisch mal rauskommt, auch weil es da boykottiert wird von den entsprechenden Szenen. Soll man rein theoretisch so über Lebung zu sagen, wir machen weniger und damit kriegen wir das Problem besser im Griff. Sehe ich erstmal keinen Zusammenhang. Also die Aktion ist sinnlos für mich. Aber
ja, da pflichte ich dir bei. Ja,
das ist halt ein komplexes Thema. Also ich verstehe unsere Ultras da. Ich verstehe, dass es in Politik, in der Diskussion unter den Vereinen mit Polizei und Co., dass das ein sehr schwieriges, komplexes Thema ist, wo aber, glaube ich, am Ende halt eine wirklich nicht besonders sinnvolle Lösung gefunden wurde. So, also Intendant musste sagen, gut, Leute, passt auf, allerletzte Chance. Danach sind Gästefans halt Geschichte, wenn das diesmal nicht klappt. Oder du sagst dann vornherein, gut, nee,
ja.
Das Risiko gehen wir nicht mehr ein. Da ist zu viel passiert in der Vergangenheit, trotz Ansagen, trotz Mahnungen. Wir haben nicht die Wahrnehmung, dass das diesmal klappen wird. Auch wenn, so kam es bei mir an, zumindest was die Seite der Politik angeht, ja mehr wieder über Fans geredet wurde, als mit den Fans, auch wenn der Verein mit den Ultras ja wohl im intensiven Austausch war. Aber schwieriges Thema. Ich habe da wirklich keine abschließende Meinung zu, auch wenn das vielleicht auch nicht der weiße letzter Schluss ist. Aber ich denke, man hätte in die eine oder andere Richtung irgendwie hätte man konsequent sein müssen.
Ja.
Das ist halbgare, das bringt überhaupt keinem was.
Ja. Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Also mal schauen, aber so schleppend wie der Vorverkauf läuft, gehe ich davon aus, dass es relativ ruhig bleiben wird. Ich kann auch verstehen, dass halt neutrale Fans nach den letzten Jahren jetzt nicht so super große Lust drauf haben auf das Spiel.
Nee, ich werd schon da sein, aber also ich weiß nicht, mir ist das sehr auf den Sack gegangen beim letzten Mal, diese Böllerei halt irgendwie. Also klar, dieses Auseinandernehmen von Stadien ist sowieso für mich ein No-Go. Und ganz ehrlich, ich fand das schon bei den Ultras, muss man auch sagen, ein bisschen halbgar, was dann Selbstkritik zumindest. Also ich habe das jetzt nicht intensiv verfolgt, muss ich auch zugeben. Aber was in dem Blatt stand, das war so, Grenzüberschreitung, ja, das haben wir ja aufgearbeitet. Das höre ich auch irgendwie ständig nach solchen Sachen. Passieren tun trotzdem immer irgendwas. Also komplexes Thema, da wäre eher eine eigene Sendung noch mal zu nötig.
Das stimmt. Dass
wir das jetzt hier in der Kürze einmal aufarbeiten können. Nichtsdestotrotz, Anna, 3 Punkte stehen auf dem Konto. Wir haben zumindest die rote Laterne abgegeben. Und wenn ich es jetzt unterschreiben müsste, ich nehme dann 0-0 gegen Ulm. Das ist in Ordnung.
Sehr gut.
Cool. In diesem Sinne, schön, dass du wieder dabei warst.
Auf jeden Fall.
Und wir blicken ein bisschen hoffnungsfroher in die Zukunft und bin mal gespannt, mit welcher Stimmung wir uns hier beim nächsten Mal wieder treffen.
Ich freue mich drauf.
Ich mich auch. In diesem Sinne.
Bis dann.
Schönen Abend noch.
Thomas. Mach's
gut. Ciao.